No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo Alex, grüß dich.
Servus Simone, hallo.
Wie geht's dir?
Du, ja, soweit ganz gut. Also ich bin ja jetzt am komplett durchchecken von allen drum und dran, Allergien, Unverträglichkeiten, Spiegelungen, Hautärzte, teilweise Zahnarzt kommt noch und überall kommt das Thema Mikrobiom. Zumindest zur Sprache von meiner Seite und man erfährt auch sehr, sehr viel Interessantes. Was aber mich so interessiert und deswegen vielleicht auch zur heutigen Folge ist, natürlich beschäftige ich mich jetzt mit der Ernährung und habe auch begonnen, du wirst es kaum glauben, zu fermentieren. Ich habe mein erstes Kimchi gemacht, ein bisschen zu viel Soja verwendet, aber ansonsten war es ganz gut. Aber im Zuge dessen und auch beim Einkaufen frage ich mich immer wieder, wie wirken sich denn eigentlich diese ganzen Tomaten in Plastik verpackt aus Südspanien, das Obst von irgendwo auch verpackt? Also da müssen ja Pestizide drin sein, Glyphosat drinnen. Wenn du heute in einen Supermarkt gehst, es gibt ja alles zu jeder Jahreszeit und meistens in Plastik verpackt. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf unser Mikrobiom?
Ja, leider. Also genau das ist das, wo ich immer sage, wenig verarbeitete Lebensmittel würden unser Mikrobiom freuen, weil genau das ist das Problem. Wir verpacken alles, wir machen alles ewig lange haltbar, stabilisieren Dinge und verändern natürlich dadurch auch Geschmack, Aussehen und so weiter. Ist gewollt, ist schön, aber unser Mikrobiom findet es eigentlich pfui. Also vor allem, wenn wir über Rückstände von Pestiziden nachdenken, zum Beispiel eben Glyphosat, ich hasse das Wort, weil dieses Wort einfach auch schon ganz, so viel Negatives impliziert für mich. Und man muss sich das wirklich vorstellen, es ist eigentlich so wie ein Hausmeister mit Kettensäge. Also er soll grundsätzlich das Unkraut killen, doch leider räumt er gleich alles mit auf. Also das gesamte Mikrobiom in dem Fall. Also insofern hemmt es grundsätzlich jetzt, wenn wir das ein bisschen genauer uns anschauen, einen Enzymweg, den wir Menschen selber gar nicht haben, aber die Bakterien schon. Und vor allem auch unsere Darmbakterien. Und das ist ganz wesentlich, dass die das können, also diesen Umwandlungsprozess. Und wenn natürlich dann so ein Giftstoff auch unser Mikrobiom und diese Bakterien ausradiert, dann ist das im Ergebnis eher unangenehm. Das heißt, wir haben weniger Diversität und es kommt schneller zu einer Dysbiose. Und das wissen wir ja mittlerweile, dass das eher ungünstig ist.
Du sagst ja, es sind Giftstoffe. Somit wird ja schon impliziert, das kann einmal nicht gesund sein. Ne?
Ja.
Warum ist das überhaupt erlaubt? Oder ist es so, dass bis zu einer gewissen Menge das unschädlich ist oder nicht nachgewiesen ist? Oder ich stelle mir das ganz naiv die Frage, Giftstoffe in Lebensmitteln, warum darf das überhaupt verkauft werden, wenn man jetzt weiß, dass das sehr negative Folgen hat?
Naja, in vielen Fällen ist es natürlich so, dass es regulatorisch da massive Einschränkungen gibt und natürlich schaut man darauf, aber gerade dieses Thema, also beim Glyphosat ist es wirklich wissenschaftlich hochkomplex, weil es politisch so kontroversiell diskutiert wird. Also deswegen ist das ganz schwer auch, also heute, mit Stand heute, darf es in der EU, in Deutschland, in Österreich weiterhin verwendet werden, unter bestimmten Auflagen und Einschränkungen natürlich. Das heißt, wir haben da grundsätzlich eine Sicherheitsbewertung, die positiv ist und die das auch zulässt. Das beinhaltet natürlich aber auch, dass es sachgemäß angewendet wird, keine Genotoxizität, keine krebserzeugendes Risiko darstellt und so weiter. Nur die EFSA sagt mittlerweile auch, dass es hier Wissenslücken gibt. Also zwischen die EFSA ist die European Food and Safety Authority. Das heißt, okay, das ist quasi unsere Sicherheitsbehörde, wenn es um ja auch Lebensmittelsicherheit geht. Okay. Also die sind dafür zuständig. EFSA ist auch zuständig für alle Nahrungsergänzungsmitteldeklarationen, was dürfen wir bei Nahrungsergänzungsmitteln sagen und so weiter. Und die sagt, hier gibt es eine Wissenslücke zwischen Langzeitwirkung, zum Beispiel auch auf die Bodendiversität. Also auch unser Boden hat ja eine Diversität, einen Artenreichtum, ja, und aber auch aufs Mikrobiom. Und das ist natürlich schon so, dass wir hier, denke ich, also für mich einfach vorsichtig sein müssen und vor allem auch, wenn wir drüber nachdenken, dass wir ja da auch schon genug Daten haben, dass es durchaus auch problemhaft sein kann. Und eben diese, wie Dinge funktionieren, das muss man immer zuerst einmal darstellen. Was bewirkt etwas? Also in welchem Wirkmechanismus kommt es dann zu tragen? Und für unser Mikrobiom, das ist ganz entscheidend, gibt es da massive Interaktionsmechanismen mit Pestiziden, und das muss man einfach verstehen, und in weiterer Folge muss man dann Forschung machen.
Aber wenn ich es jetzt ganz praktisch nehme, ich gehe in den Supermarkt und hole mir die Tomaten aus Südspanien und einen Salat aus Holland. Weiß ich zu 90%, der ist jetzt aus dem Glashaus. Wurscht, was draufsteht, oder? Oder aus so einem Plastikding. Costa Plastico haben wir immer gesagt, wenn du nach Südspanien geflogen bist und diese Plantagen gesehen hast. Das nächste ist, der ist verpackt. Also wenn du die Tomaten vergisst, die sind nach 3 Wochen fast gleich noch. Ja? Was hat das konkret, wenn ich das jetzt isst, für Auswirkungen? Oder hat es bei einmal, ja, ist noch nicht, was ich was passiert? Oder muss man dort schon schauen, A, keine Plastikverpackung, B, wenn Bio draufsteht, ist es wirklich gesünder? Ist die nächste Frage. Das heißt, wie kann ich mich als Konsument, weil es geht ja vor allem um Obst und Gemüse jetzt einmal bei den Ganzen, wie kann ich da, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber halbwegs sicher und gesund mich ernähren und auch sagen, wo muss ich hingehen? Muss ich wirklich in einen Bioladen gehen? Nicht jeder hat den Bauer um die Ecken. Oder kann ich zu den großen Supermarktketten gehen und dort auch was finden, was in Ordnung ist?
Naja, natürlich. Ich meine, grundsätzlich ist es schon so, dass es regulatorisch da auch eigentlich unbedenkliche Sicherheitsmaßnahmen gibt. Also eben die EFSA gibt da sehr viel vor. Also wir wissen aber natürlich, dass diese vielen Plastikbestandteile rund um Lebensmittel durch Verpackung, aber auch durch zum Beispiel Weichmacher, Stabilisatoren, Farbstoffe und so weiter, einen extremen Einfluss haben. Und diese Zusatzstoffe können natürlich in das Gemüse übergehen. Besonders wenn es dann, weiß nicht, feucht ist oder die Verpackung in der Sonne liegt, Temperaturwechsel. Das heißt, da ist Lagerung natürlich auch ganz entscheidend. Das kann man in vielen Fällen nicht gewährleisten. Wir kennen das von den PET-Flaschen, also den Plastikflaschen. Wenn wir die in der Sonne liegen lassen, ja, wissen wir, das Ganze fühlt sich dann auch schon in der Verpackung anders an, aber das gibt natürlich auch Bestandteile ab. Und das ist in weiterer Folge natürlich nicht sinnvoll. Also da muss man aus meiner Sicht schon vorsichtig sein, weil, und das ist genau das, was die EFSA ja auch sagt, naja, Langzeitwirkung können wir noch keine abgeben, weil so lange verpacken wir noch nicht alles in Plastik. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich schwierig. Bei anderen Dingen ist es aber genau umgekehrt. Bei Dingen, wo man eher sieht, ja, die haben einen positiven Effekt, hört man auch oft. Naja, die Langzeitstudien, die fehlen uns da. Deswegen bin ich da auch von meiner Wahrnehmung und wie ich Dinge bewerte, wirklich darauf bedacht, mir ein eigenes Bild zu machen. Und ich meine, es gibt auch der logische Menschenverstand her, dass alles in Plastik verpackte, haltbar gemachte irgendwie nicht besonders natürlich sein kann und für unseren Körper in weiterer Folge natürlich auch einen Einfluss hat.
Ich habe mir das selber gedacht, wenn ich einkaufen gehe und diese Salatherzen sehe, die ja super nett ausschauen, ja, aber das ist ja nicht natürlich. Also wenn ich am Markt bin, kriege ich so einen Hyper-Salat, ja, den muss ich halt selber schauen, wo ich ihn reinpacke. Ja. Genau. Oft kriegst du dort auch einen Plastiksackel, ja. Aber ja, also da glaube ich schon, dass man da selber schon einmal schauen kann, dass man wenigstens einmal die Verpackung ausnimmt, ja, wenn es irgendwie geht. Aber man muss zugeben, es ist convenient, wenn das alles verpackt ist und dann lagert man es zu Hause irgendwo. Aber dann haben wir ja 2 Sachen. Das eine sind die Pestizide und das Glyphosat. Das andere, was vor allem im konventionellen Anbau verwendet wird, im Bio darf es ja nicht verwendet werden. Das ist der Vorteil bei Bio, da ist es gesichert, dass die keine Pestizide und kein Glyphosat verwenden, oder?
Ja, genau. Also da gibt es dann ganz strenge Regulatorien. Nur, ich gebe auch immer zu bedenken, es gibt viele sehr nachhaltig arbeitende Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, die keine Biozertifizierung haben. Warum auch immer, weil sich der Weg für sie auch als äußerst komplex, die EU hat uns da ja sehr strenge Vorgaben auch für die Zertifizierung gegeben, darstellt, dass sie das nicht machen können. Auch oft aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe befreundete Landwirte hier bei mir in der Umgebung, die haben alle keine Biozertifizierung, aber die achten sehr wohl drauf, nachhaltig zu arbeiten. Und insofern, die Bäuerin, die vielleicht bei uns in Villach am Samstag am Markt steht, die hat kein Bio-Siegel, aber das ist meiner Meinung nach manchmal mehr Bio, als wenn ich das im Discounter mit einem Bio-Siegel kaufe, das wieder verpackt ist, Plastik, alles schaut wieder gleich aus und so weiter. Also da bin ich auch ganz vorsichtig, weil es ist natürlich auch, also hochkomplex in der Beurteilung und Bewertung und da wieder eigener Hausverstand, wenn ich den Bauern nebenan kenne.
Ich kenne zwar die Bauern nicht bei uns heraus, aber wenn ich auf den Markt gehe und die Karotten oder die Gurken sind ein bisschen verschrumpelt, nehme ich es genauso, weil sie einfach in einer Kiste drin sein und die nehmen das dann mit, was ich brauche. Und du merkst ja, die halten halt nicht so lang. Ja? Oder wenn die Tomaten erst kommen. Ja? Also die werden keine Tomaten da am Markt haben am Wochenende, die sie aus Südspanien einfliegen. Ja? Also von denen gehe ich jetzt einmal aus. Aber Fakt ist, du hast recht, man sieht ja viele Sachen selber beim Einkaufen. Ja. Lass uns bitte noch zu einem anderen Thema kommen, weil das eine hat ja jetzt eigentlich nur Obst und Gemüse, sage ich einmal im weitesten Sinn, betroffen. Aber wir haben ja die ganzen Schwermetalle, ja, wie Quecksilber, Aluminium, wo ich gar nicht gewusst habe, wo ist ein Aluminium drin, ja. Die müssen ja auch eine Auswirkung haben, oder? Auf den Körper, sprich auf unser Mikrobiom, wobei ich ja einige, wie wir gehört haben, schon binden und ausleiten kann. Mhm. Aber Quecksilber hört man immer, ist in Fischen drin. Mhm. Ja, also Meeresfische, wie kann ich mich da schützen? Oder gibt es welche Fische, die mehr Quecksilber haben oder weniger Quecksilber? Oder welche Auswirkungen hatte das auf unser Mikrobiom? Man sagt ja auch eigentlich, mediterrane Kost, da ist ja Fisch auch dabei, ist an und für sich das Gesündeste, hast du einmal in einer Folge gesagt. Ja,
ja, also grundsätzlich kann man mal sagen, Schwermetalle wie Quecksilber oder Aluminium und so weiter, Aluminium bitte auch bedenken in der Verpackung. Ja, also das
die ganzen Folien.
Die Silberfolie, genau. Aber
ich gehe damit, ist das ein Problem? Ich gehe oft mit.
Ja, ja, ist nicht so. Also da muss man auch wirklich drauf achten. Also wenn man sehr genau ist, dann würde man das auch weglassen. Also aber mal Schritt für Schritt. Grundsätzlich können wir sagen, diese ganzen metallischen Bestandteile, metallischen Bösewichte sozusagen, sabotieren eigentlich unser Mikrobiom ganz stark. Also ähnlich wie ein, weiß nicht, Magnet in einem Festplattenlaufwerk. Also sie verändern die Zellfunktion, sie oxidieren im Prinzip ganz stark und bringen dadurch natürlich auch ein Gleichgewicht ins Wanken. Und das Ergebnis sind auch wieder weniger nützliche Bakterien. Wir haben in vielen Fällen auch eine Assoziation mit Veränderung der Schleimhäuten. Also gerade die Darmschleimhaut ist ja extrem wichtig, auch als Abwehrbarriere immunologischer Natur und natürlich auch für Verdauungsprozesse, deswegen auch hier. Und gerade wenn wir jetzt über die Belastung nachdenken und vor allem in Fischen, da haben wir das in den letzten Jahren immer gehört und da vor allem in Konserven, also zum Beispiel Thunfischkonserven, alles was quasi so verpackt wurde. Und da ist es wirklich so, dass wir das einfach nicht zu häufig essen sollen, weil da wissen wir, dass die Belastung eine hohe ist. Also das ist, wir nennen das, also das ist eine hochtoxische Form von einem Methylquecksilber. Also abgekürzt ist das MEHG. Also das ist dann auch, da gibt es wissenschaftlich unglaublich fundierte Übersichten, welche Fische im mehr und welche weniger belastet sind und auch warum das so ist. Und das ist natürlich so, dass in bestimmten aquatischen Systemen wird anorganisches Quecksilber durch bestimmte Mikroorganismen in dieses Methylquecksilber umgewandelt. Und das ist eine hoch bioverfügbare neurotoxische Form. Das
heißt,
und diese reichert sich in der Nahrungskette, also durch, weiß nicht, Bioakkumulation, Biomagnifikation und so weiter natürlich auch an. Also je größer, älter und räuberischer Fische sind, desto mehr Quecksilber haben sie. Also das ist mittlerweile ganz gut erkannt.
Du hast gerade begonnen, meine Woche zu versauen.
Ja, aber da ist es...
Ich liebe Thunfischaufstrich. Thunfischsalat, ich mache Thunfischlasagne, ich habe Thunfischpasta und es ist so gut, Und ich
mag es auch
eigentlich nicht essen. Also eigentlich habe ich Quecksilber-Diät.
Ja, also beim Quecksilber ist es wirklich so. Also man hat das in den letzten Jahren natürlich massiv auch unter der Lupe gehabt, weil wir wissen, also ich kann dir mal ungefähr sagen, der Haifisch, weil auch der räuberischste und der wird alt, der nimmt sehr viel quasi auch aus der Nahrungskette schon an belasteten Fischen auf. Das heißt, der ist eigentlich der extrem belastetste.
Gut, also den kann ich verstehen. Das lasse ich durchgehen, okay.
Ja, und dann haben wir schon wieder beim Thunfisch bestimmte Blauflossen und da ist die Belastung signifikant niedriger, also die ist schon viel, viel niedriger als beim Hai. Dazwischen kommt, glaube ich, noch die Schwertmakrele, habe ich in der Recherche gelesen. Und dann kommen halt auch schon so in weiterer Folge Hecht, Zander und so weiter. Also Süßwasserfische, die aber auch Schlachträuber sind. Ja, auch. Auch die. Also, und das ist natürlich aber auch dann wieder je nach Region stark variierend und Fangregionen sind natürlich, ja, also wir kriegen keinen Gelbflossen-Thunfisch in Österreich gefangen, das wird schwierig. Aber natürlich der Zander und der Hecht aus dem Afritzersee bei mir zu Hause, der wird wahrscheinlich auch in der Belastung her weniger problemhaft sein. Die Fische mit der niedrigsten Quecksilberbelastung und
das ist jetzt richtig empfohlen. Ich notiere.
Ja, ist eigentlich zum Beispiel Seelachs, Kabeljau, Barsch, Lachs und so weiter. Also Forelle, die sind alle eigentlich bei uns also auch natürlich sicher. Und das ist ja auch schon wieder eine logische Konsequenz, ergibt sich ja natürlich, wir verarbeiten den Fisch nicht, wenn wir ihn aus dem See rausziehen und gleich am Griller hauen zum Beispiel. Also das ist natürlich schon ganz, ganz klar, weil auch wenn das heute alles super flott funktioniert, dass der Fisch schon am Riesenfischfänger, das sind ja kleine Industriefabriken am Meer, schon völlig verarbeitet wird und eigentlich schon tiefgefroren, dann nur mehr ins Backerl abgefüllt, verkaufbar ist, wenn er vom Schiff runterkommt, ist es natürlich, wenn ja unsere Freunde am See die ganze Nacht verbringen und dann ein paar, weiß nicht, Forellen rauszupfen oder ich weiß nicht, was bei uns so
ist, was anderes
wird, ist es natürlich qualitativ was ganz, ganz anderes.
Aber jetzt für einen Speiseplan, sage ich mal, Lachs-Sushi nicht so problematisch wie Thunfisch oder...
Doch.
Das kann man so sagen.
Genau, das kann man so sagen. Da ergibt sich dann wieder die nächste Problematik der quasi rohen Fische und die Qualität der rohen Fische. Also gerade im Sushi, ja, ich esse Sushi nur dort, wo ich 100% davon überzeugt bin, dass wir hier auch eine hohe Qualität haben, weil das ist natürlich ganz, ganz wesentlich, auch abgesehen vom Quecksilbergehalt, aber eben auch, da gibt es noch andere mikrobiologische Risiken quasi, also zum Beispiel Listeria und so weiter können da in den Rohprodukten natürlich stark kontaminiert sein. Auch wieder die Kühlkette entscheidend. Parasiten, leider, ich muss das sagen, bei rohen Fisch hochproblematisch, also zum Beispiel Fadenwürmer und so weiter. Ich möchte euch allen nicht, ich liebe auch Sushi, es gibt für mich eigentlich nichts Besseres als richtig gute Sushi, aber leider... Das muss man sich immer wieder klar machen. In Europa gilt ja für rohen Fisch, der nicht direkt nach dem Fang verarbeitet wird, deswegen verarbeiten ja viele das direkt am Kutter, ist eigentlich die Tiefkühlung bei minus 20 Grad für 24 Stunden reglementiert. Das heißt, die Verarbeitung, um eben Parasiten abzutöten, ist Pflicht. Das heißt, das muss ich auch mitgeben. Aber natürlich, gerade wenn ich beim Asiaten oft in die Küche schaue, auch wenn es dann am Teller super gut schmeckt, in vielen Fällen, da wäre ich vorsichtig. Und bitte.
Aber du sagst, da ist immer eine Gefahr dabei bei rohem Fisch, oder?
Bei rohem Fisch ist eine enorme Gefahr. Und wenn ich eine Histaminproblematik habe, wenn ich generell schon eine Dysbiose oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, dann würde ich das eine Zeit lang auch weglassen. Und bitte immer die Schwangeren, die wissen das natürlich. Mhm. Also auch natürlich, was die Quecksilberbelastung in Dosenfisch betrifft, aber natürlich auch roher Fisch, Kinder und alle Immunsupprimierten oder Menschen, die generell schon
stark sind. Aber jetzt noch zwei Fragen für meinen Speiseplan. Kalamari und Shrimps?
Ja.
Nicht so arg, oder?
Ja, also Kalamari, das, nachdem sie ja zu den Meeresfrüchten zählen und quasi nicht direkt dann auch zu den Fischen, habe ich die jetzt ausgelassen. Aber auch hier haben wir natürlich eine Verzehrempfehlung. Die Quecksilberbelastung, die ist eher gering. Das muss man sagen. Also vor allem bei Shrimps und Garnelen ist sie eher gering. Bei den Calamaris gilt sie als niedrig, weil sie eigentlich grundsätzlich kurzlebig sind. Sie leben planktonisch, das ist entscheidend. Also das heißt, sie stehen ganz unten in der Nahrungskette, weil sie nehmen ja nur quasi, sie sind Vegetarier auf Deutsch. Insofern ist das Risiko schon geringer, aber natürlich auch Parasiten und mikrobielle Risiken, vor allem bei Roh, immer auch natürlich das bedenken. Und dann, es ist natürlich gerade bei den Zuchtgarnelen, gell, die wir ja meistens bekommen, die werden halt sehr häufig, das haben wir eine Zeit lang auch ganz stark in den Medien mitbekommen, das sind halt dann kleine Reservoirs für Antibiotika, weil ihr müsst euch natürlich immer alle vorstellen, dass in diesem engen Raum, wo sie gezüchtet werden, Krankheiten sehr schnell entstehen, ähnlich wie bei allen anderen Lebewesen. Wenn sie auf zu engen Raum gehalten werden, dann sind natürlich die Gefahren für Infektionen auch untereinander sehr hoch. Deswegen werden sie ganz stark auch vorbehandelt sozusagen und deswegen ist es natürlich auch für uns nicht ideal. Aber grundsätzlich in hoher Qualität, also da bitte auch immer auf die Herkunft achten, natürlich ganz was anderes. Bei den Zuchtgarnelen wiederum haben wir natürlich ein deutlich geringeres Parasitenrisiko, also das ergibt sich schon aus der logischen Konsequenz. Wirkung auf das Mikrobiom, das ist natürlich auch was ich immer noch gern anmerke, wenn wir wirklich Frischfang haben und hochqualitativ, dann ist das super, weil proteinreich, fettarm, leicht verdaulich und hat eine positive Wirkung auf die Darmbarriere, Produktion von kurzkettigen Fettsäuren. Das heißt, wenn frisch, dann ist es super, aber der konventionelle Garnelenproduktionsbetrieb, also die Zuchtanlagen, da werden halt oft ganz viel Antibiotika und auch Antifungizide, Desinfektionsmittel und so weiter eingesetzt, die dann wieder das Mikrobiom zerstören. Und da bitte darauf achten, da gibt es natürlich auch die Biozucht sozusagen und das findet man dann immer unter diesen ASC-Zertifizierten. Also das steht ja sehr häufig drauf, darauf würde ich einfach achten. Ja, das ist das Fazit dazu.
Im Grunde genommen von der Empfehlung her wieder achten, woher es kommt. Biozertifizierung macht einen Sinn, ja, weil gewisse Sachen nicht verwendet werden dürfen. Meeresfische mehr, natürlich diese Belastung bei den Räubern, das habe ich jetzt gelernt. Ja. Thunfisch von denen, die man verzehren, also Haifischsteak, habe ich auch schon probiert, aber kriege ich eher selten. Problematisch vor allem, wenn du jetzt Thunfischsalat, Thunfischaufstrich machst, ja mit denen aus der Dose, dann muss man aufpassen. Und das Aluminium kommt vor allem aus den Verpackungen. Ist jetzt so also eine Grillschale, wo man sagt, ja, das tropft dann nicht alles durch und das ist eigentlich, schaut es hygienischer aus, würde ich jetzt einmal so sagen, als wir alles direkt am Rost hauen, ist das dann echt schon problematisch, weil die werden ja überall verkauft, diese Grillschalen. Ja. Oder Folien.
Ja, natürlich. Also die sind sehr praktisch, so wie du sagst. Also absolut convenient. Ja. Aber Aluminium aus Verpackung, Grillschalen, Folien kann schon auch problematisch für die Gesundheit sein, wird auch total unterschätzt, aber wissenschaftlich eigentlich mittlerweile auch schon sehr gut dargestellt. Und muss man natürlich auch ein bisschen differenziert erklären, warum Aluminium im Lebensmittelkontext kritisch.
Aber jetzt in einer Verpackung, wenn ich jetzt sage, jetzt lass mal das Grillen weg, wo ich mir vielleicht überlege, durch die Hitze wird dann noch was freigeben, was ja auch nicht sein sollte. Aber wenn ich mir den Kindern früher das Jausenbrot mit einer Alufolie verpackt habe, das kann ja nicht problematisch sein, oder?
Naja, also grundsätzlich, da muss man das, wie gesagt, sehr differenziert betrachten. Aluminium ist grundsätzlich ein reaktives Leichtmetall, das in der Natur grundsätzlich weit verbreitet ist. In metallischer Form, also zum Beispiel eben dieses klassische Silberpapier oder die Grillschale, kann unter bestimmten Bedingungen in Lebensmittel übergehen und dann quasi im Körper nicht vollständig abgebaut werden und dann natürlich auch einen Einfluss nehmen. Das heißt, vor allem auch die Niere, da kennen wir eine Korrelation. Und deswegen ganz, ganz entscheidend, wie gelangt jetzt das Aluminium in unser Essen? Also wenn wir über Alufolien, Grillschalen beim Grillen oder Backen nachdenken, dann wissen wir sehr wohl, dass wir da bestimmte Zusatzstoffe brauchen, die das Aluminium dann auch lösen. Also zum Beispiel Hitze oder auch Salze. Das heißt, wenn wir dann zusätzlich Salz drauf tun oder wenn wir zum Beispiel irgendwas marinieren, mit Zitronensaft und so weiter. Dann die Temperatur, ganz entscheidend. Das wissen wir ja auch von allen Grillpfannen, wie wichtig das mittlerweile ist, da auf Qualität zu achten, weil natürlich die Beschichtung sich auch lösen kann. Also da haben wir immer das gleiche Problem. Und beim Grillen von mariniertem Fleisch in Aluschalen haben wir teilweise Messwerte bis zu 40 Milligramm Aluminium pro Portion gemessen. Also das kann absolut auch die Wochentoleranzgrenze der EFSA, die uns die EFSA wieder vorgeht, absolut überschreiten. Das gebe ich nur.
Simone, bitte, was machst du heute mit mir? Ich muss mein ganzes, mein Kochritual, mein Grillritual überlegen. Natürlich mariniertes Fleisch, ja. Zwischendurch auf eine Grillschale, Gemüse, ein bisschen würzen und dann da rein, dass nicht gleich so verbrennt, ja. Grillpfannen, ich werde jetzt nach dem Podcast sofort in die Küche gehen und schauen, welche Pfannen wir verwenden.
Ja, voll. Ja. Also Edelstahl, auch beim Grillen. Also ich weiß, das ist natürlich nicht so convenient und nicht so super sexy, aber es gibt mittlerweile rostfreie, wiederverwendbare Edelstahl-Grillschalen. Die sind hitzestabil, ja, auch spülmaschinenfest, ist natürlich auch nachhaltiger, wäre für Grillfreunde umweltfreundlich und ein bisschen nachhaltiger. Beim Grillpapier oder Backpapier darauf achten, dass es unbeschichtet ist oder mit Silikonen. Also da gibt es auch schon, ich bin kein Fan von Silikon, also ich würde das auch weglassen, aber da gibt es auch schon ganz gute Optionen, die quasi nachhaltiger sind, weniger abgeben. Also da auch zum Beispiel in diesen Bioreformhäusern mal nachschauen, die haben da super Alternativen. Okay. Dann gibt es natürlich auch Grillschalen aus Pflanzenfasern oder Zellulose. Das ist natürlich spannend, weil vor allem, wenn wir über Kompostierbarkeit nachdenken. Und die, keine Angst, die sind auch sehr hitzestabil. Also ich habe vorher noch nachgelesen, bis zu 250 Grad. Das heißt, da hätten wir natürlich zum Beispiel, das ist aus Palmblatt, aus Maisstärke, Zuckerrohr. Das heißt, da gibt es echt schon coole Lösungen. Die sind dann zwar Einweg, aber zumindest biologisch abbaubar. Und in der Küche bin ich ein Fan von gusseisernen Pfannen. Also so richtig einmal
auch. Gusseisen.
Ja, Gusseisen.
Da Teflon.
Nein, nicht Teflon. Teflon wäre beschichtet.
Ja.
Da ist es oft schon eher auch wieder die Kontaminationsgefahr eher schwierig. Und dann haben wir natürlich zum Beispiel nicht so starke, ja, also ich meine, Teflonpfannen, die hochqualitativ sind, aber leider kriegt man die ja dann auch schon quasi unter Teflon um ein wenig Geld und da wäre ich dann auch immer vorsichtig. Aber das wären so auch die Alternativen und auf das ich einfach versuche zu achten, weil diese, jetzt haben wir gehört, was passiert, aber wir haben uns noch nicht drüber unterhalten, was Aluminium dann macht.
Ich muss aber jetzt noch was nachschauen, weil ich bin schon ganz fertig, weil ich ja einkaufen gehen werde. Und auch einmal die Alufolien entferne und die Grillschalen natürlich auch. Und mit dem Thunfisch muss ich mir was überlegen, weil den isse ich einfach gern. Und vielleicht ein bisschen weniger. Aber jetzt kommt noch ein Thema. Nespresso-Kapseln. Das sagen wir nicht, dass das auch noch ein Problem ist.
Naja, also.
Aber das ist ja auch Alu vorne, oder? Was ist das vorne?
Also in der Standard-Variante waren sie grundsätzlich immer aus Alu. Heute wissen wir hier auch schon, dass natürlich die Freisetzung, weil das Brühen mit heißem Wasser, ich glaube, das wird ja knapp unter 100 Grad heiß, kann auch Aluminium in Kaffee übergehen. Also auch hier Menschen, die hier sehr, 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 sehr vorsichtig sein wollen, würden auch das vermeiden. Und in Österreich gibt es ja auch eine Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und in Deutschland ist es das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und die weisen darauf hin, dass Aluminium in Kaffee als Kapseln nachweisbar ist. Und dass der Wert, also diesen Wert, den ich vorher kurz erwähnt habe, also dieser wöchentliche maximale Aufnahmewert, der wird da zwar nicht erreicht, also der bleibt da drunter. Aber natürlich ist immer die Frage, was nehme ich denn noch zu mir? Also jetzt grill mal im Sommer die ganze Zeit, dann habe ich vielleicht noch ein Deo, dann habe ich vielleicht auch noch Kochgeschirr, dann habe ich die Folie, dann habe ich irgendwelche anderen Kosmetikprodukte und dann ist natürlich diese Aufnahme irgendwann auch schon überschritten und das kann dann auch in weiterer Folge für unser Mikrobiom problemhaft werden. Und ich sage das auch ganz, ganz provokant, wir machen uns immer viele Gedanken über, wir müssen alle Bakterien, die uns irgendwie nicht ganz wohlgesonnen sind, ausradieren, wir müssen antimikrobiell arbeiten, aber kein Mensch, weder in der Prävention noch kurativ, macht sich wirklich massiv Gedanken, wie wir denn diese vielen Bakterien, die uns gut tun, die wir brauchen, um langfristig gesund zu bleiben, zu schützen und ihnen vielleicht sogar ein gutes Leben mit uns zu gewährleisten.
Da war ja dein Motto einmal, es zu betrachten wie ein Haustier. Also ja. Die Bakterien, die wir haben, wie ein Haustier zu betrachten. Pflegst du auch, gibst was Gutes zum Essen, schaust, kümmerst dich drum. Das heißt aber, dieses Aluminium und Quecksilber schädigt natürlich unser Mikrobiom. Simpel gesagt. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen geschockt, weil Kapselkaffee, 3-4 am Tag, gerne Thunfisch. Jetzt noch weniger, aber Grillen, ja, mit Schalen, schaut nicht gut aus. Also da muss ich mir was überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gusseiserne Pfannen habe.
Das ist einmal ein Invest und dann wirst du super happy damit sein. Sie sind zwar schwer, das ist am meisten ärgert, weil wenn ich mit einer Hand dann so den Geschirrspüler ausräume und dann denke ich mir immer, boah, also die große, die ist schon sehr, sehr.
Ich glaube, wir haben so einen Wok, der so Gusseisen ist, der extrem schwer ist, aber ich glaube, wir haben die auch damals nicht genommen, weil sie einfach auch zu schwer waren. Also genau, wir haben teure Pfannen, aber die sind eher beschichtet, damit nicht sofort alles anbrennt.
Also ich falle dir ungern ins Wort, aber da bitte einfach auch nur aufpassen, dass man nicht so dran rumschabt. Ich neige auch dazu, Töpfe immer so, wenn irgendwas sich ein bisschen angelegt hat oder so, ein bisschen zu wenig vorsichtig zu behandeln. Also, weil dann löst sich natürlich die Beschichtung auch leicht ab. Da muss man ganz vorsichtig sein.
Aber jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Wir haben ja schon einmal über Zeolit gesprochen. Hilft das bei Quecksilber? Wir wissen, dass es bei Ammonium hilft, aber es soll ja auch diese Schwermetalle binden können und ausscheiden, bevor sie was anrichten. Oder würde das da jetzt nicht zutreffen auf Quecksilber oder das Aluminium?
Grundsätzlich muss man das ein bisschen differenziert auch betrachten. Wir haben ja diesen Wirkmechanismus, den du schon ganz kurz erklärt hast. Also grundsätzlich Zeolit sind ja Mineralstoffe, die in der Natur entstehen oder auch synthetisch hergestellt werden können. Also die natürlichen sind natürlich qualitativ auch wieder hochwertiger. Sie besitzen eine, ich würde sagen, kristalline Gefäßstruktur mit einer Ladungsfunktion. Also eine negative Ladung, die Ionen und Moleküle, vor allem eben Schwermetalle, Ammonium und so weiter, absorbieren oder Ionenaustausch funktionell betreiben kann sozusagen. Und bei Quecksilber, wie funktioniert das Wirkprinzip? Da kann Zeolit Quecksilberionen durch Ionenaustausch binden, das wissen wir. Es dann sozusagen auch über den Weg dann abtransportieren, also über Bindung im Gastrointestinaltrakt und dann eben hat es eine weniger starke Wirkung. Also das wird schon viel Sinn machen, ja. Und da gibt es auch durchaus eine Berechtigung, das dann auch einzusetzen. Und gerade bei diesen exogenen Toxinen bin ich eigentlich auch über diese Bindemittel, ich sage immer, es sind Bindemittel, ganz dankbar, weil das natürlich Sinn macht, die auch zu binden und auch auszuleiten. Also Zeolit, Huminsäure und so weiter.
Also meine simple Erklärung, es ist wie ein Schwamm, der die Gifte da mitnimmt und dann ausscheidet, ist zu einfach oder im weitesten Sinne für Leute wie mich doch logischer verständlich. Aber wahrscheinlich ist es vernünftiger, überhaupt zu schauen, wo kann ich die einsparen, bevor ich eigentlich schon was anrichte und dann probiere, die auszuleiten. Aber irgendwo werden sie sich nicht vermeiden lassen. Wenn ich Fleisch esse, da wird der Ammonium, glaube ich, freigesetzt. Oder eben da jetzt als Quecksilber oder das Aluminium, wo ich jetzt echt schon ein bisschen fertig bin, dass das bei mir so oft vorkommt bei gewissen Sachen. Ja, also da muss ich mir selber auch was überlegen, vielleicht doch wieder von convenient weg, was Kapsel einfach sein, zu einer vollautomatischen Maschine.
Ja, also, und was ich halt immer zu bedenken gebe, auch bei allen Dingen, die wir dann binden und ausleiten, das ist super sinnvoll und ist auch zum Beispiel in der Leaky Gut Therapie ein integraler Bestandteil. Aber grundsätzlich, wenn etwas schon im Dickdarm ist oder im Magen-Darm-Trakt ist,
ist schon spät, oder?
Dann haben wir das schon sehr lange im System und das sind natürlich viele andere Gewebe, also Blutzellen, Organellen und so weiter, Organe, schon lange auch in Kontakt. Und dann ist es natürlich besser als nichts, wenn wir es dann relativ später mal ausleiten. Aber wir haben natürlich da schon vorher auch sehr starken Einfluss. Also ja, wir denken auch zum Beispiel an andere Langzeitbelastungen, Amalgam, darüber kann man eine eigene Folge machen. Oder auch kontaminierte, sehr gut gemeinte Mittel wie zum Beispiel Chlorella. Also Algen waren ja oder sind ja super sinnvoll auch zu sublimieren, aber bitte da auch immer an die Qualität denken, Selen und so weiter. Da haben wir natürlich sehr häufig auch so eine passive Kontamination und bei den Algen ist es natürlich auch so. Die haben ja eigentlich diese Aufgabe. Also Chlorella bindet ja auch wieder zum Beispiel. Beim Selen wissen wir auch, aber gerade bei Langzeitbelastungen muss man das ganz differenziert sehen.
Was für mich jetzt ein bisschen ernüchternd und alles ist, natürlich, man hört über Pestizide, man hört über Glyphosat, man macht sich eigentlich weniger Gedanken, wenn du im Supermarkt stehst, kauft das Auge mit. Mittlerweile muss man eher schauen, dass man da die Vernunft einsetzt und sagt, ja, es kann nicht jede Tomaten gleich ausschauen und jede Gurken oder jede Karotte. Das macht schon Sinn, wenn das unterschiedlich ist, wie ich es jetzt in Biomärkten merke oder auch auf einem normalen Markt, das nicht verpackt ist. Ich kriege jetzt mit, was man bei Fischen aufpassen muss. Das heißt, wo muss ich da schauen? Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich gar keinen Thunfisch mehr esse aus der Dose oder zubereit. Aber zumindest es zu wissen, dass da eine ziemliche Belastung da ist. Was mich jetzt auch noch einmal ein bisschen geschockt hat, ist, dass ich eigentlich mit dem Aluminium, mit diesen Folien und Grillschalen und Kapseln, dass ich da auf eine Belastung komme, die einfach nicht mehr gut ist. Ja? Wo ich mir denke, da muss man sich jetzt, weil das geht ja weiter bei den Verpackungen. Wenn ich jetzt die steirische Käferbohne aufmache, wo ist denn die drin? Ja, die ist ja auch in seiner Dosen drin. Das heißt ja, alles, was eigentlich in so Dosen drin ist, muss man aufpassen, wird da Belastung haben, oder?
Ja, also Dosen, ich meine, deswegen, wenn wir uns einen Atombunker anlegen, bestücken wir den mit Dosen, weil das ist jahrzehntelang haltbar. Aber natürlich müssen wir uns immer Gedanken machen, warum ist es haltbar? Also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Und in Ausnahmefällen wie ja in diesem, in einem Bunker, würde ich das auch dann zu mir nehmen und ansonsten eigentlich nicht. Weil gerade bei den Hülsenfrüchten, ja, da ist ein Arbeitsschritt, der dauert vielleicht lange, das ist mir bewusst. Also wir müssen Bohnen und so weiter sehr lange einweichen, aber da hat man ja nicht viel Arbeit mit. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja relativ viel wenig Aufwand für viel Gesundheitsbewusstsein.
Das macht ja schon Sinn, was die Oma damals gemacht hat mit ihren Rexgaseln.
Ja, genau, voll. Genau,
da sind wir jetzt noch bei einem Thema. Ich weiß, wir sind schon sehr lang, aber wie gesagt, du hast mich da ein bisschen geschockt jetzt, wo ich selber eben merke, was ich verändern kann oder verändern sollte vor allem. Aber Konservierungsmittel, da waren wir noch gar nicht. Emulgatoren, ja.
Ja, ich glaube, darüber können wir eine eigene Folge machen. Ich würde das.
Süßstoffe, das haben wir auch noch.
Genau, also, das haben wir alles noch. Das heißt, wir machen dazu eine eigene Folge, weil ich habe noch eine gute Nachricht für dich, weil nachdem du so ein Thunfisch aus der Dose-Fan bist und ich muss es auch ehrlicherweise sagen, ich auch, weil es so convenient ist und wenn ich sehr viel unterwegs bin. Und Salat mit Thunfisch liebe ich. Habe ich mir da auch mal selber ein bisschen die Arbeit angetan zu recherchieren, was ist denn quasi weniger tragisch? Und da gibt's doch ganz einfache Tricks, um auch den Thunfisch aus der Dose weniger belastet zu bekommen. Und da ist natürlich immer der Thunfisch im eigenen Saft. Ich weiß, das ist in vielen Fällen auch nicht so sexy, weil irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn der in Öl und da vor allem, es gibt ja mittlerweile Olivenöl und so weiter, viel geschmackiger. Aber da wäre der Tipp, relativ niedrige Belastung ist bei wirklich Thunfisch im eigenen Saft. Weil natürlich der Thunfisch dann auch weniger kontaminiert ist mit Quecksilber, also da ist die Belastung eigentlich am niedrigsten. Wenn wir uns die es gibt ja da so Qualitätskriterien, die immer oben stehen, dieses MSC habe ich schon kurz erwähnt, also das steht ja sehr häufig oben, dann gibt es zum Beispiel vielfach auch zu finden Pole and Line gefangen ist und Dosen mit zum Beispiel bestimmten Thunfischsorten, also nachhaltig gefangenen und ja, weniger stark Belasteten, das macht dann auch Sinn. Also Yellowfin würde ich nicht wählen.
Okay.
Das ist zum Beispiel so, wo wir sehen, dass es problemhaft ist. Und dann gibt es ein paar Marken, also die wirklich darauf achten. Zum Beispiel Followfish habe ich damals immer gekauft. Das war eine Zeit lang auch überall zu finden. Ich weiß nicht. Jetzt im Moment habe ich ganz darauf verzichtet, weil ich auch ein bisschen eine Histamin-Thematik habe und dann sollte man auch keinen Thunfisch essen. Und insofern bin ich da jetzt nicht mehr ganz im Bilde, aber ich reiche das gerne auch in den Shownotes nach. Und für alle, die es wirklich interessiert, bitte auch Kommentar hinterlassen. Liken wird uns immer freuen. Und ja, auch das Feedback, wenn wir tiefer in das Thema der weiteren Zusatzstoffe, die unsere Lebensmittel und vielleicht auch unsere Kosmetikprodukte belasten, eingehen sollen, dann machen wir das natürlich gern.
So ist es. Und ich mache mir jetzt am Weg, einmal zu durchforsten, was ich alles entfernen muss.
Ja, setzen muss. Durch die Küche mal einen Streifzug und einmal schauen, was alles wie verpackt ist. Und wirklich einmal einkaufen gehen mit dem Anspruch, wenig Verpacktes mitzunehmen. Und wenn, dann wirklich auch eher ganz, ganz stark darauf achten, dass dort die Qualität stimmt. Aber wie wir alle wissen, es ist gar nicht so einfach. In dem Sinn auch dazu viel Erfolg und viel Spaß dabei. Für ein mikrobiomfreundliches Leben wäre es auf alle Fälle notwendig. Bis bald. Ciao.
Bis alle. Bald. Ciao, ciao.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.